Hingehört mit der Reihe Herzgeschichten. Eine Kooperation des Projekts Lesefreude des Bürgerinstituts Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. Aufgenommen im Studio Blind Foundation.
Sommernovelette von Stefan Zweig. Den Augustmonat des vergangenen Sommers verbrachte ich in Cadenabia, einem jener kleinen Orte am Comer See, die dort zwischen weißen Villen und dunklem Wald so reizvoll sich bergen. Das Hotel war fast ganz verlassen, ein paar versprengte Gäste, jeder dem anderen durch die Tatsache merkwürdig, sich so verlorene Stelle zum Sommeraufenthalt erwählt zu haben, wunderten sich jeden Morgen, den anderen noch standhaft zu finden. Am erstaunlichsten war dies mir bei einem älteren, sehr vornehmen und kultivierten Herrn, der, ohne zu irgendwelchem Seesport Zuflucht zu nehmen, den Tag damit verbrachte, den Rauch von Zigaretten sinnend vor sich in der Luft zergehen zu sehen oder ab und zu in einem Buche zu blättern. Die drückende Einsamkeit zweier Regentage und sein offenes Entgegenkommen gaben unserer Bekanntschaft rasch eine Herzlichkeit, die der Jahre Ungleichheit fast ganz überbrückte. Er lebte eines jener Leben, die überflüssig scheinen, weil sie sich keiner Gemeinsamkeit einketten, weil all der Reichtum, den tausend einzelne kostbare Erlebnisse in ihnen aufgespeichert haben, mit ihrem letzten Atemzug unvererbt zerrinnt. Davon sprach ich eines Abends zu ihm, als wir nach dem Diner vor dem Hotel saßen und sahen, wie sich der helle See langsam vor unserem Blick verdunkelte. Er lächelte. »Vielleicht haben Sie nicht Unrecht. Ich glaube zwar nicht an Erinnerungen. Das Erlebte ist erlebt in der Sekunde, da es uns verlässt. Und Dichtung. Geht das nicht ebenso zugrunde, 20, 50, 100 Jahre später?« Aber ich will Ihnen heute etwas erzählen, wovon ich glaube, dass es eine hübsche Novelle wäre. Kommen Sie, solche Dinge sprechen sich besser im Gehen. So gingen wir den wunderbaren Strandweg entlang. Er begann. Ein Geständnis soll den Anfang machen. Ich habe Ihnen bislang verschwiegen, dass ich schon im vergangenen Jahre hier war, hier in Cadenabia, zur gleichen Jahreszeit und im gleichen Hotel. Das mag Sie wundern. Umso mehr, als ich Ihnen ja erzählte, dass ich es von je vermied, etwas in meinem Leben zu wiederholen. Aber hören Sie, es war natürlich ebenso einsam wie diesmal. Eine deutsche Familie war auch hier, Norddeutsche vom schärfsten Typus. Eine ältere, semmelblonde, hartknochige Dame mit eckigen, hässlichen Bewegungen, stechenden Stahlaugen und einem wie mit dem Messer geschnittenen, scharfen, zänkischen Mund. Mit ihr eine Schwester, unverkennbar, denn es waren die gleichen Züge. Beide stets zusammen und nie doch im Gespräch und immer über die Stickerei gebeugt, in die sie ihre ganze Gedankenlosigkeit zu spinnen schienen. Unerbittliche Parzen einer Welt der Langeweile und Beschränktheit. Und zwischen ihnen ein junges, etwa 16-jähriges Mädchen, die Tochter einer der beiden, die harte Unfertigkeit ihrer Züge mischte sich schon mit leichter frauenhafter Rundung. Sie war eigentlich unhübsch, zu schlank, unreif, überdies natürlich ungeschickt gekleidet. Aber es war etwas Rührendes in ihrer hilflosen Sehnsucht. Auch sie kam mit einer Arbeit, aber ihre Hände wurden oft langsam, die Finger schliefen ein. Und dann saß sie still mit einem träumerischen, unbewegten Blick über den See hin. Ich weiß nicht, was mich so merkwürdig an diesem Anblick ergriff. Es war für mich unendlich packend, sie zu beobachten. Den träumerischen, feuchten Blick, die wilde, überschwängliche Art, mit der sie jeden Hund und jede Katze liebkoste. Die Unruhe, die sie vielerlei beginnen ließ und nichts zu Ende tun. Und dann die glühende Hast, mit der sie abends die paar elenden Bände der Hotelbibliothek durchjagte. So war dieses Mädchen, so kelchvoll von Sehnsucht, dass sie ihr bis in die Augen glänzte und ihrem Gang eine eigene, ungelenke und doch wieder beschwingte Art zwischen Flug und Furcht gab. Man sah, dass sie hungerte, mit jemandem zu sprechen, etwas von ihrer Fülle wegzugeben. Aber da war niemand, nur Einsamkeit, nur das Klappern der Nadeln rechts und links, die kalten, bedächtigen Blicke der beiden Damen. Ein unendliches Mitleid kam mich an. Und doch, ich konnte mich ihr nicht nähern. Denn erstlich, was ist ein bejahrter Mann einem Mädchen in diesem Augenblick? Und dann mein Abscheu vor Familienbekanntschaften und besonders Bekanntschaft ältlicher Bürgerdamen erdrosselte jede Möglichkeit. Da versuchte ich eine merkwürdige Sache. Ich dachte, dies ist ein junges Mädchen, Unflücke, unerfahren. Das erste Mal wohl in Italien, das ja in Deutschland, dank dem Engländer Shakespeare, der nie dort gewesen ist, als das Land der romantischen Liebe gilt. Der Romeos, der heimlichen Abenteuer, der fallenden Fächer, blitzenden Dolche, der Masken, Duenjas und der zärtlichen Briefe. Sicherlich träumt sie von Abenteuern. Nichts wird ihr hier Unwahrscheinlichkeit, Unmöglichkeit dünken. So entschloss ich mich, ihr einen geheimnisvollen Liebhaber zu erfinden. Und noch am selben Abend schrieb ich einen langen Brief demütiger und respektvoller Zärtlichkeit, ohne Unterschrift. Ein Brief, der nichts verlangte, nichts verhieß, überschwänglich und zurückhaltend zugleich. Kurz, einen romantischen Liebesbrief wie aus einem Versstück. Und da ich wusste, dass sie täglich von ihrer Unrast gejagt als erste beim Frühstück erschien, faltete ich ihn in die Serviette ein. Der Morgen kam. Ich beobachtete sie vom Garten aus, sah ihre ungläubige Überraschung, ihr jähes Erschrecken, sah die rote Flamme, die über die blassen Wangen schoss und hastig bis tief in die Kehle lief, sah ihr hilfloses Umblicken, die diebische Bewegung, mit der sie den Brief verbarg. Und dann, wie sie unruhig, nervös saß, das Frühstück kaum berührend und schon wegschießend hinaus, irgendwohin in die schattigen, unbelebten Gänge, das geheimnisvolle Schreiben zu entziffern. Sie wollten etwas sagen? Ich hatte unwillkürlich eine Bewegung gemacht, die ich jetzt erklären musste. Ich finde das sehr verwegen. Haben Sie nicht daran gedacht? Sie könnte nachforschen? Oder das Einfachste, den Kellner fragen, wie der Brief in die Serviette kam? Oder ihn ihrer Mutter zeigen? Natürlich dachte ich daran. Aber hätten Sie das Mädchen gesehen, dieses furchtsame, verschreckte, liebe Geschöpf, das sich immer ängstlich umsah, wenn sie einmal etwas lauter gesprochen hatte, dann wäre Ihnen jedes Bedenken verflogen. Es gibt Mädchen, deren Schamhaftigkeit so groß ist, dass sie mit ihnen das Äußerste wagen können, weil sie so hilflos sind und lieber das Ärgste erdulden, ehe sie sich mit einem Worte anderen anvertrauen. Lächelnd sah ich ihr nach und freute mich, wie sehr mein Spiel gelungen war. Da kam sie schon zurück und ich fühlte mein Blut plötzlich an der Schläfe. Das war ein anderes Mädchen, ein anderer Schritt. Sie ging unruhig und verworren heran. Eine glühende Welle hatte ihr Gesicht übergossen und eine süße Verlegenheit machte sie ungelenk. Und so den ganzen Tag. Zu jedem Fenster flog ihr Blick auf, als könnte er dort das Geheimnis fassen. Jeden Vorüberschreitenden umkreiste er und einmal fiel er auch auf mich, der ihm vorsichtig auswich, um sich nicht durch ein Blinken zu verraten. Aber in dieser blitzschnellen Sekunde hatte ich ein Feuer der Frage gefühlt, vor dem ich fast erschrak, und wieder nach Jahren empfunden, dass keine Wollust gefährlicher, verlockender und verderbter ist, als jenen ersten Funken in das Auge eines Mädchens zu sprengen. Ich sah sie dann zwischen den beiden sitzen, mit schläfrigen Fingern, und sah, wie sie manchmal hastig an eine Stelle ihres Kleides griff, von dem ich sicher war, dass sie den Brief verbarg. Nun lockte mich das Spiel. Und noch am Abend schrieb ich ihr einen zweiten Brief und so die nächsten folgenden Tage. Es wurde mir ein eigener, erregender Reiz, die Empfindungen eines verliebten jungen Menschen in meinen Briefen zu verkörpern. Steigerungen einer Leidenschaft zu erfinden, die ja nur ersonnen war. Es wurde mir ein fesselnder Sport. Und so unbeschreiblich, fast schreckhaft war für mich mein eigener Erfolg, dass ich schon dachte, abzubrechen. Hätte die Versuchung mich nicht so glühend an das begonnene Spiel gefesselt. Eine Leichtigkeit, eine wilde Wirrnis wie von Tanz kam in ihren Gang. Eine eigene, fiebrige Schönheit brach aus ihren Zügen. Ihr Schlaf musste ein Warten und Wachen auf den Brief des Morgens sein, denn ihr Auge war dunkel in der Frühe verschattet und unstet in seinem Feuer. Sie begann auf sich zu achten, trug Blumen in ihrem Haar. Eine wunderbare Zärtlichkeit gegen alle Dinge beschwichtigte ihre Hände. Eine stete Frage lag in ihrem Blick, denn sie fühlte aus 1000 Kleinigkeiten, die ich in den Briefen verriet, dass der Schreiber ihr nahe sein musste. So heiter wurde sie, dass selbst den beiden stumpfen Damen die Wandlung nicht entging. Denn manchmal ließen sie gütig neugierig ihren Blick an der eilenden Gestalt und an den aufknospenden Wangen haften, um sich dann mit verstohlenem Lächeln anzusehen. Die Marionette tanzte und ich zog die Fäden mit überlegter Hand. Um von mir jeden Verdacht abzulenken, denn manchmal fühlte ich, wie sich ihr Blick prüfend an dem meinen anhalten wollte, hatte ich ihr die Möglichkeit nahegestellt, dass der Schreiber nicht hier, sondern in einem der nahen Kurplätze wohne und täglich im Boot oder mit dem Dampfer herüberkäme. Und nun sah ich sie immer, wenn die Glocke des nahenden Schiffes klang, unter einem Vorwand der mütterlichen Wacht entgleiten, wegstürmen und von einem Winkel des Piers die Ankommenden mit angehaltenem Atem mustern. Und da geschah es einmal. Es war ein trüber Nachmittag und ich wusste nichts Besseres, als sie zu beobachten, dass etwas sehr Merkwürdiges sich ereignete. Unter den Passagieren war ein hübscher junger Mann. Und wie er suchend den Ort überflog, fiel ihm voll der verzweifelt suchende, fragende, saugende Blick des jungen Mädchens ins Auge. Und sofort überstürzte, das leise Lächeln wild überflutend, die rote Welle der Scham ihr Gesicht. Der junge Mann stutzte, wurde aufmerksam, wie ja leicht verständlich ist, wenn man einen so heißen Blick voll 1000 ungesagter Dinge zugeworfen empfängt, lächelte und suchte ihr zu folgen. Sie flüchtete, stockte in der Sicherheit, dass es der Langgesuchte war, eilte wieder weiter und sah sich doch wieder um. Es war jenes ewige Spiel zwischen Wollen und Fürchten, Sehnsucht und Scham, in dem doch immer die süße Schwäche die stärkere ist. Er, sichtlich ermutigt, wenn auch überrascht, eilte nach und war ihr schon nahe. Und ich fühlte mit Erschrecken, wie sich alles zu einem beängstigenden Chaos verwirren müsse. Da kamen die beiden Damen den Weg entlang. Das Mädchen flog ihnen wie ein scheuer Vogel entgegen. Der junge Mann zog sich vorsichtig zurück. Aber noch trafen sich im Rückwenden einmal ihre Blicke, um sich fieberhaft ineinander zu saugen. Dieses Ereignis mahnte mich zuerst, dem Spiel ein Ende zu machen. Aber doch, die Verlockung war zu stark. Und ich entschloss mich, diesen Zufall als willigen Gehilfen zu wählen und schrieb ihr am Abend einen ungewöhnlich langen Brief, der ihre Vermutung bestätigen musste. Es reizte mich, nun mit 2 Personen zu agieren. Am nächsten Morgen erschreckte mich die zitternde Verwirrung in ihren Zügen. Die schöne Unrast war einer mir unverständlichen Nervosität gewichen. Ihre Augen waren feucht und gerötet wie von Tränen. Ein Schmerz schien sie im tiefsten zu durchdringen. All ihr Schweigen schien nach einem wilden Schrei zu drängen. Dunkel lag um ihre Stirne, eine düstere, herbe Verzweiflung in ihren Blicken, während ich gerade diesmal klare Freude erwartet hatte. Mir wurde bange. Zum ersten Mal drängte sich etwas Fremdes ein. Die Marionette gehorchte nicht und tanzte anders, als ich wollte. Ich grübelte nach allen Möglichkeiten und fand keine. Mir begann Angst zu werden vor meinem Spiel. Und ich kehrte nicht vor abends heim, um der Anklage in ihren Blicken zu entweichen. Als ich heimkam, verstand ich alles. Der Tisch war nicht mehr gedeckt. Die Familie war abgereist. Sie hatte fort müssen, ohne ihm ein Wort sagen zu können, und konnte den ihren nicht verraten, wie sehr ihr Herz noch an einem einzigen Tage, an einer Stunde hing. Sie war fortgeschleppt worden aus einem süßen Traum in irgendeine klägliche Kleinstadt. Daran hatte ich vergessen. Und ich fühle jetzt noch wie eine Anklage diesen letzten Blick, diese furchtbare Gewalt von Zorn, Qual, Verzweiflung und bitterstem Weh, dass ich, wer weiß wie weit, in ihr Leben hineingeschleudert habe. Er schwieg. Mit uns war die Nacht gegangen. Endlich brach mein Begleiter das Schweigen. Das war die Geschichte. Wäre es nicht eine Novelle? Ich weiß nicht. Es ist jedenfalls eine Geschichte, die ich mit den anderen mir bewahren will, für die ich ihnen schon dankbar sein muss. Aber eine Novelle, ein schöner Einsatz, der mich verlocken könnte, vielleicht. Denn diese Menschen, sie streifen sich nur. Sie beherrschen sich nicht ganz. Es sind Ansätze zu Schicksalen, aber kein Schicksal. Man müsste sie zu Ende dichten. Ich verstehe, was Sie meinen. Das Leben des jungen Mädchens, die Heimkehr in die Kleinstadt, die furchtbare Tragik der Alltäglichkeit. Nein, nicht das so sehr. Das junge Mädchen interessiert mich weiter nicht. Das Mädchen in diesem Falle heiratet, wenn ihre Zeit gekommen ist, den braven Bürgersmann daheim, und diese Affäre bleibt das blühende Blatt ihrer Erinnerungen. Das Mädchen interessiert mich nicht weiter. Ich würde den älteren Herrn, den Briefschreiber, umformen, ihn zu Ende dichten. Ich glaube, in keinem Alter schreibt man ungestraft feurige Briefe und träumt sich in die Gefühle einer Liebe hinein. Ich würde darzustellen versuchen, wie aus dem Spiele ernst wird, wie er das Spiel zu beherrschen glaubt, da das Spiel schon ihn beherrscht. Die erwachende Schönheit des Mädchens, die er als Beobachter nur zu sehen vermeint, reizt und fasst ihn tiefer. Und der Augenblick, da ihm plötzlich alles entgleitet, gibt ihm eine wilde Sehnsucht nach dem Spiel und dem Spielzeug. Ich ließ ihn unstet werden, ihr nachreisen, um sie zu sehen, und doch im letzten Augenblick sich nicht in ihre Nähe wagen. Ich ließe ihn an denselben Ort wieder zurückkommen, in der Hoffnung, sie wiederzusehen, den Zufall zu beschwören, der dann immer grausam ist. In dieser Linie würde ich mir die Novelle denken, und sie wäre dann verlogen, falsch, unmöglich. Ich schrak auf. Die Stimme fuhr hart, heiser, zitternd und fast drohend in meine Worte. Blitzschnell ahnte ich, woran ich undachtsam getastet hatte. Und wie er so hastig stehen blieb, sah ich, peinlich berührt, sein weißes Haar schimmern. Ich wollte rasch ablenken, umbiegen. Aber da sprach er schon wieder, und jetzt ganz herzlich und dunkelweich, mit seiner ruhenden, tiefen Stimme, die von leiser Melancholie schön getönt war. Die alten Leute, die davon das Heimlichste wissen, erzählen nur gern von ihren Erfolgen und nicht von ihren Schwächen. Sie fürchten, lächerlich zu sein in Dingen, die doch nur irgendwie der Pendelschlag des Ewigen sind. Er bot mir die Hand. Nun war seine Stimme wieder ganz kühl, ruhig und unbewegt. Gute Nacht. Ich sehe, es ist gefährlich, jungen Leuten in Sommernächten Geschichten zu erzählen. Das gibt leicht törichte Gedanken und allerhand unnötige Träume. Gute Nacht. Und er ging mit seinen elastischen, aber doch von den Jahren schon verlangsamten Schritten ins Dunkel zurück. Sie hörten aus der Reihe Herzgeschichten des Projekts Lesefreuden am Bürgerinstitut Sommernovelette von Stefan Zweig, bearbeitet und gelesen von Leonore Gauland. Aus Erstes Erlebnis, S. Fischer Verlag Frankfurt 1976 oder Projekt Gutenberg-de.
Hingehört, eine Kooperation des Projekts Lesefreude des Bürgerinstituts Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte,